Und dann hast du, wenn du Pech hast, den ganzen Korpus aufgequollen. Das ist ziemlich doof. Und wenn du die Pfütze auf dem Fußboden hast, dann siehst du die, dann kannst du sie wegmachen. Aber wenn der Korpus aufgequollen ist, das ist auch aufwendig auszutauschen. Dann entstehen unangenehme Kosten.
Die Technik verbraucht natürlich auch etwas Energie, aber sie ist ja berechenbar und verbraucht gleichmäßig Energie. Also total klasse, aber auch diese Nufrost-Geräte haben das Phänomen, dass man sie mal abtauen muss.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere.
Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 41. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo mein lieber Gerard.
Hallo lieber Sascha, herzlich willkommen zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Wie geht es dir?
Gut. Mehr gibt's nicht zu sagen? Ja, ist schon wieder, ja, du.
Einfach nur gut?
Ja, es scheint die Sonne draußen.
Das Wetter ist toll, das Jahr hat gut angefangen.
Das Jahr hat gut angefangen, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich war eine Woche in Schweden im Urlaub, also es ist doch alles wunderbar.
Also wieder irgendwelche.
Der Schreibtisch ist voll.
Irgendwelche Tiere umgefahren, oder?
Nein. Den Schnee genossen, die Kälte genossen. Alles wunderbar.
Sehr schön.
Was haben wir heute vor?
Was haben wir heute vor? Ganz genau. Das Thema heute ist der Mehrwert. Also, ja, rund um die Küche, die einzelnen Komponenten Mehrwert. Aber erkläre ich gleich mal. Und es ist auch direkt Part 1, weil es sind so viele Punkte dabei entstanden, da können wir direkt zwei Folgen draus machen. Das wird sonst echt zu lang.
Aber wieso, jeder Küchenkäufer zahlt doch sowieso mit jeder Küche 19% Mehrwertsteuer. Jede Küche ist doch ohnehin mehr wert, oder?
So, und wir wollen eben darauf achten, dass er auch was bekommt für sein Geld.
Genau.
Na los, komm her. Also, Spotify Party Playlist, ich hoffe, du hast zwei Titel vorbereitet. Du bist dran.
Ja, ganz in deinem Sinne natürlich.
Ganz in meinem Sinne, ja. Naja, ich. Wir freuen uns über Bewertungen. Bitte schon mal während des Podcasts da lassen, das ist ganz wichtig. Dann werden wir sichtbar. Feedback-Mails, Themenvorschläge und Abonnenten sind uns natürlich auch sehr, sehr lieb, ganz klar. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram und die Homepage www.küchenliebe-podcast.de gibt es auch. Für wen machen wir die Küchenliebe? Wir machen die Küchenliebe für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger. Auch als Ausbildungstool im Handel werden wir genutzt. Auch ganz alte Küchenhasen hören uns und lernen immer wieder was dazu. Also wir unterstützen mit unserem Podcast die Küchenszene und ja, bringen so circa 50 Jahre Erfahrung mit.
Werden hier außerdem, immer mehr. Wir dürfen demnächst sagen, 52 Jahre Erfahrung.
Ach, weil du älter wirst, ne?
Ja.
Ach, ich auch. Ich werde auch wieder
kommt
älter.
Vor. Ne?
Außerdem bieten wir der Branche eine Werbeplattform. Liebe Industrie, spricht uns gern an. Unsere Standardfolgen sind natürlich bestmöglich neutral und das kriegen wir auch hin. Sonderfolgen werden entsprechend gekennzeichnet. Sascha, was war los? Episode 1, ein kleiner Rückblick.
Ja, aufgenommen im, wie hieß das Hotel nochmal, Vier Jahreszeiten, Ritz, irgend so ähnlich.
Nee, das war auf jeden Fall das Urinsteinzimmer in München.
Das Urinsteinzimmer in München, richtig. Aber also ich finde, wir beide haben das toll gemacht. Natürlich würden wir immer empfehlen, sich beide Folgen anzuhören, aber wir haben ja auch einfach ein bisschen gelernt. Wir sind etwas, na ich sag mal, lockerer geworden. Wir haben unsere Technik im Griff, der Ton ist besser. Und haben wir uns dann einfach überlegt, die Folge 1, die Episode 1 haben wir sie genannt, neu aufzunehmen. Natürlich auch mit so kleinen neuen Inhalten mal so ein bisschen versehen. Vielleicht haben wir auch was weggelassen, was für uns nicht mehr so wichtig war.
Wir haben auch was weggelassen. Ich weiß auch einige Themen, die wir anders besprochen haben in der ersten Folge. Also grundsätzlich kann man mal ein Geheimnis verraten. Das ist wahrscheinlich im Schauspiel vor der Kamera das gleiche in grün. Der zweite Schuss, der wird nicht unbedingt besser. Also die erste Folge, die war schon gut, aber wir sind der Meinung, der Klang ist heute besser, wir sind etwas besser und von daher empfehlen wir natürlich, hört euch beide Folgen an. Für wen machen wir die heutige Folge der Küchenliebe? Ja, für die endgebrauchenden Suchenden natürlich und vielleicht auch für den einen oder anderen Verkäufer, für die Verkäuferin, für alle Profis, Mehrwerte aus den einzelnen Komponenten der Küchen auch ja, herauszuziehen und daraufhin beraten zu können. Ist so ein Thema. Achtung, es kann natürlich zu Wiederholungen kommen, ganz klar. Wichtig ist uns, jede Folge soll unabhängig voneinander hörbar sein. Also ihr könnt die auch quer durcheinander hören, klar.
Ja, ich will auch noch mal rein, wo du jetzt sagst, für die Profis, das heißt ja nicht, dass man dem Kunden gewaltsam jetzt etwas aufschwatzen möchte oder gewaltsam den Preis der Küche in die Höhe treiben will. Es sind auch häufig ja Mehrwerte, die gar nicht unbedingt mit vielen hohen Mehrpreisen verbunden sind, sondern einfach mal überlegen, dass diese Kleinigkeit für diesen Kunden explizit jetzt einen richtig großen Mehrwert bringen kann. Und da sind wir wieder bei der Sache Qualität der Verkäufer.
Einfach mal erwähnen, genau.
Genau.
Also ich nehme mal so ein Beispiel aus der Autoindustrie. Ich glaube, dass ein Autoverkäufer heute nicht mehr darüber spricht, dass in einem Auto ein Airbag verbaut ist. Das ist heute Standard. Aber dieser Airbag rettet Leben. Und so ähnlich ist es auch in der Küche. Es gibt viele Punkte, die werden als Standard vorausgesetzt. Es wird aber nicht drüber gesprochen. Und woher soll der Kunde, der Küchensuchende, der nach 25 Jahren die nächste Küche kauft, wissen, was heute Stand der Technik ist?
Ja, und es ist auch für nicht alle Menschen sind unterschiedlich, Gerard. Deswegen ja auch einfach.
Genau.
Ich finde viele Sachen vielleicht nicht gut, die andere Leute gut finden.
Ja.
Also man muss schon den Kunden fragen, wo sind seine Schwerpunkte, um dann auch Hinweise geben zu können, sagen Sie mir, aber da kann ich Ihnen doch jetzt noch einen echten Mehrwert anbieten, wenn wir dies und das machen. Und das soll mal Ziel der
genau
ersten Hälfte, also einer von zwei Folgen werden.
Genau.
So wie Gas.
Und jetzt pass auf, und jetzt möchte ich noch erklären, wie diese Folge eigentlich entstanden ist. Ich saß im Auto, war auf dem Weg irgendwo zum Kunden. Da klingelt das Telefon. Unbekannte Nummer. Ich nenne sie jetzt mal Frau Hansen. Frau Hansen fragt, Mensch, Herr Alsdorf, so und so, ich habe Sie gefunden im Internet. Sagen Sie mal, da ging es jetzt um, ich sag mal, mein Küchenprodukt in dem Moment, Hackerküchen.
Tag, Frau Hansen.
Tag, Frau Hansen, genau. wie hoch ist bei Ihnen der höchste Kühlschrankkorpus, also der höchste Umbau für einen Kühlschrank? Diese Frage wollte sie beantwortet haben. Und dann muss ich erstmal fragen, wer sind Sie denn? Sind Sie Händlerin oder sind Sie küchensuchende Kundin oder wie auch immer? Sie war also auf der Suche als Endgebraucherin nach einer neuen Küche und wollte sich ein bisschen schlau machen. So, sie hatte noch keinen Küchenprofi gefunden und nichts, aber sie war jetzt auf dem Recherchepfad. Ne?
So. Okay.
Und dann haben wir uns so unterhalten, hin und her und so weiter. Und dann kam der ganz wichtige Satz: Sie kauft nur eine neue Küche, wenn sie auch Mehrwerte damit kaufen kann. Und dann habe ich sie ausgefragt, was sie damit meint mit Mehrwerten. Und dann habe ich so überlegt, ja, Mensch, die hat natürlich total recht. Die will nicht nur eine Küche, die schöner aussieht. Die will auch wirklich Nutzen, Mehrwerte in ihrer Küche generieren.
Du, Gerard, ist doch auch so, wenn du dir ein neues Auto kaufst, dann kaufst du dir doch nicht unbedingt nur ein neues Auto, weil du ein neues haben möchtest, sondern auch, weil du weißt, dieses meistens ja neuere Modell, Nachfolgemodell, hat einen Mehrwert.
Genau, besserer Verbrauchswert oder wie auch immer,
oder komfortabler. Oder diese ganzen autonomen Systeme da, ich habe es ja neulich ja gesehen mal, was das da alles gibt, das ist ja der Hammer.
Absolut, absolut, ja. Also das wäre ein guter Grund, mal ein Fahrzeug zu wechseln, ganz genau. So, kommen wir zur Küche. Achtung, wir werden hier keine emotionalen Vorteile aufzählen. Also was weiß ich hier, Furnierfronten, weil und weil es schöner ist und so. Hier geht es wirklich um knallharte Fakten. Lieber Sascha, willst du loslegen?
Soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Ja, fangen wir zum Beispiel mal mit dem Geschirrspüler an.
Ja.
Ich habe einen Geschirrspüler, den ich vorprogrammieren kann, eine Startvorwahl.
Mhm.
Da kann ich, also ich habe jetzt übrigens, habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe jetzt einen dynamischen Stromtarif. Ich schaue jetzt also in meine App und habe gestern für 16 Cent den Geschirrspüler gestartet. Mhm. Der sagt mir im Voraus, heute um 23 Uhr kostet der Strom bei dir 16 Cent. Mhm. Und es ist mir doch völlig egal, ob mein Geschirrspüler um 19 Uhr oder morgen früh um 2 läuft.
Absolut.
Also diese Startvorwahl ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Dieses Ganze lässt sich auch mit ganz modernen Geräten auch schon direkt kombinieren, dass du die Zeit nicht mehr ausrechnen musst. Das hatten wir in unserer Bosch-Folge, kannst du dich erinnern, dass der sozusagen über die App mit sich, da mit dem Stromanbieter dann verknüpft ist und der schaltet das Gerät dann frei, wenn es am günstigsten ist.
Mhm.
Wäre mir alles zu kompliziert. Ich schaue rein, kann ja Kopfrechnen in 7 Stunden angehen, erledigt. Ne?
Ja. Aber früher gab es ja dieses Thema Nachtstrom, ne, für Nachtspeicheröfen.
Ja, das gibt es ja nicht mehr. Das ist ja nahezu abgeschafft. Aber grundsätzlich ist es natürlich interessant und ja auch ökologisch, wenn wir sagen, wir haben einen hohen grünen Stromanteil. Der Wind weht auch nachts, aber wird nicht verbraucht.
Genau, und wenn ich Photovoltaik auf dem Dach habe und ich weiß zum Beispiel um 12 Uhr habe ich die größte Ausbeute Strom, ja, kann ich auch in dem Moment den Geschirrspüler starten. Also das wäre natürlich ein super, super Vorteil, absolut.
Exakt, ja. Und was ich damit dann auch sogar verbinden kann, wenn ich, wie du jetzt sagst, das mache über die Solaranlage, also die Photovoltaikanlage, ich habe es jetzt falsch gesagt, bei mir privat, dann kann ich auch mal das Gerät häufiger in einer höheren Temperatur spülen lassen. Denn das ist gut fürs Gerät. Das wird auch mal anständig gereinigt. Mhm. Und der Energiemehrverbrauch, der hat nichts gekostet und keine Emissionen verursacht.
Genau.
Also auch dafür ist es gedacht, denn das dauerhafte Spülen auf diesem Energiesparprogramm ist nicht gut.
Aber dann bist du ja schon beim nächsten Punkt, ne? Besseres Spülergebnis auch, neues Gerät.
Ja, ich bin auch dann gut.
Mit höheren Temperaturen. Gut übergeschwenkt.
Ja, natürlich, natürlich. Und natürlich grundsätzlich, nächster Punkt bei mir, die XL oder XXL Geschirrspüler. Ich finde, wenn das Gerät in die Küche passt, sollte man niemals mehr ein 82 oder 81, 5 Zentimeter hohes Gerät nehmen. Die Mehrpreise sind, ich glaube, ich sag da nicht zu viel, meistens nur um die 100 Euro, vielleicht mal 150. Das ist selten, dass diese Geräte sehr viel höheren Mehrpreis dann haben. So. Lohnt sich immer, speziell bei Geräten mit Besteckschublade. Das Gerät ist dann ja genau um die Besteckschublade höher. Ich habe also ein Gerät ohne Besteckschublade vom Innenraum, von den Körben her, mit Besteckschublade.
Ja.
Und nachweislich übrigens, ein Geschirrspüler ist immer sparsamer als Spülen von Hand.
Ist so, absolut. Was hast du ungefähr für einen Gebrauch, Wasserverbrauch bei einem normalen Geschirrspüler, 12 Liter?
Ich hätte jetzt auch zwischen 11 und 13 Liter gesagt, ja. Klar, sowas, aber die Geräte sind ja alle intelligent und die Automatikprogramme, was sie auch sollen. Also ich habe immer nie verstanden, wenn Menschen sagen, ich möchte das sparsamste Gerät am Markt haben, habe ich immer gesagt, ich würde mir das beste Gerät kaufen. Ja. Denn schlussendlich möchte ich mein Geschirr sauber haben. Und wenn es dann eben mal 17 Liter braucht, dann hätte ich auch mehr Wasser gebraucht, wenn ich es mit der Hand gespült hätte. Also diese Geräte messen die Trübung im Wasser und spülen dann auch einfach etwas länger oder nehmen etwas mehr Wasser. Ja, genau. Dafür sind diese wirklich gut funktionierenden Automatikprogramme auch ein Mehrwert. Dann natürlich unwahrscheinlich gut zu gebrauchen.
Dieses Spülen von Hand in so ein Spülbecken gehen auch schnell 10 Liter Wasser. Dann brauche ich nochmal klares Wasser zum Nachspülen.
Also, und beim Nachspülen wird ohne Ende Wasser verschwendet.
Da wird ohne Wasser, genau. Bei einem guten Geschirrspüler kann ich mir auch dieses Vorspülen im großen Rahmen auch sparen. Ich muss die Teller da nicht blitzeblank reinstellen. Ein Geschirrspüler ist schon in der Lage, das zu reinigen.
Schätzelein, schlimmer, du darfst nicht vorspülen. Wenn du vorspülst, wird dein Geschirr nicht sauber.
Weil die Angriffspunkte fehlen, ne?
Ja, oder? Weil die Trübung im Wasser fehlt und dann meint das Gerät, es ist sauberes Geschirr drin und spült mit ganz niedriger Temperatur und wenig Wasser. Aber es sind vielleicht noch Stärkereste von Kartoffeln oder so ein bisschen dran. Und das Geschirr wird nicht sauber. Also anständig sauber kratzen, vielleicht auch mal mit dem Küchenkrepp drüber wischen natürlich, wenn man irgendwie viele Soßenreste drauf hat. Niemals vorspülen. Ich nehme ein dummes Programm, aber im Automatikprogramm niemals vorspülen.
Also so Feststoffe, was ich, irgendwelches Körnerzeug runterwischen, ne? Salatblätter runterwischen, das ist klar.
Ja,
ne?
Das wäre schon ganz angebracht. Ein hochgebauter Geschirrspüler ist auch ein echter Mehrwert und je nach Konstruktion der Küche, ob er überhaupt viel Geld mehr kostet. Im Moment reden wir jetzt dann nur um den Mehrpreis für den Unterbau. Da steht ja immer so ein Schubladenauszugkombination irgendwas drunter. Ja. Aber wenn ich sowieso so eine Hochschrankzeile habe, Front für einen Geschirrspüler brauche ich ohnehin. Also
genau, der Mehrwert ist, du musst dich nicht permanent bücken, ist klar. Ist einfach besser für den Rücken. Und auch ist komfortabel, macht schon Spaß.
Naja, und zweiter Effekt, ich habe selbst einen hochgebauten Geschirrspüler. Der wird auch besser gepflegt, ne? Also da macht man auch eher mal das Sieb sauber.
Weil du's
man wischt auch eher mal die Kante ab. Habe ich gestern gerade gesehen. Ich denke, oh, es spritzt natürlich immer so links und rechts seitlich und man sieht's. Und das ist schon bequemer.
Und man sieht es besser und man sieht es noch besser, wenn der Geschirrspüler sogar Licht hat.
Aber sowas.
Also da kann man jetzt über Emotionen sprechen und so weiter, aber wir haben so einen Spüler mit Licht und im offenen Wohnraum, und wenn ich in die Küche gehe und was in Geschirrspüler räumen will, ruckzuck Geschirrspüler auf, dann ist so eine kleine Grundbeleuchtung da, dann muss ich kein weiteres Licht einschalten.
Das ist schon, ja, wenn du cool. Nur hier da zwei Gläserchen wegstellen willst, dann reicht das. Absolut. Ich habe das früher wirklich als Unsinn empfunden, als es neu rauskam, muss so 10 Jahre her sein, würde ich mal schätzen. Mhm. Aber wenn man es dann selbst hat, ja, ist wie lange Unterhose, ne?
Oh, geht nicht. Also ich möchte nicht wieder drauf verzichten.
Ja.
Auf die lange Unterhose.
Nein. So. Was wir auch noch können, mittlerweile einige Geräte, speziell das Gerät, über das wir mal in unserer Folge mit dem Stargast gesprochen haben, dass das kann. Die Geräte können auch Reiniger automatisch dosieren.
Gibt's auch mittlerweile. Aber eine da sage ich immer, genau, da sage ich immer, das kostet natürlich Geld. Kostet ein bisschen mehr Geld, dafür kaufe ich mir Komfort. Also das muss ich jetzt nicht aufrechnen, ob das Pulver günstiger ist und so weiter. Ich kaufe mir damit einfach Bedienkomfort.
Du, ich würde sagen, das Pulver ist, also wenn man das per Kilo rechnet, ist es garantiert teurer. Aber das ist dafür ja auch anders dosiert, anders, ich sag mal, aufs Gerät abgestimmt. Hm. Und ich glaube, das könnte man erst rausfinden, wenn man da vielleicht mal etwas länger mit gespült hat. Ich denke aber auch mal, die Hersteller geben es an, dass man sagt, so ein Spülgang kostet dann, Zahl ohne Wert, 15 Cent oder 50 Cent. Ich weiß es wirklich gar nicht. Man muss drüber nachdenken. Was mich an dieser Sache noch ein ganz bisschen stört, ist, dass dieses Ding da aus Kunststoff ist und man noch wieder mehr Müll produziert. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen, der Anreiniger, den kann man in eine Pappschachtel
tun. Aber ist voll recycelbar, ne?
Also ja, natürlich, ja, das wird ja auch recycelt, alles gut. Aber das darf sich ja jeder selbst überlegen, für den Vorteil, das muss passen.
Genau. Heute werden ja überwiegend Geschirrspüler verkauft, die voll integriert sind. Das heißt also, du siehst vorne an der Bedienblende nicht mehr die Laufzeit.
Genau.
Dann gibt es einige Geräte, die projizieren dann die Restlaufzeit und das Programm unten auf die Erde in verschiedenen Farben, in Rot, in Blau, in Weiß, wie auch immer.
Wenn man ihn nicht hoch eingebaut
hat, dann geht's
natürlich nicht.
Genau, absolut. Und für alle anderen gibt es natürlich mittlerweile die Möglichkeit auch, das Gerät smart einzubinden in sein Smart Home System und dann gibt es eine App vom Hersteller und dann sehe ich auch die Restlaufzeit. Dann sehe ich auch mal ganz spannend, welche Programme so benutzt wurden. Dann sehe ich auch den Wasserverbrauch. Finde ich auch interessant.
Naja, und ich sehe auch einfach mal, wann ist mein Gerät überhaupt fertig, weil die laufen ja teilweise 3 Stunden und so kannst, dafür finde ich die App dann wirklich gut. Du schaust rein, oh, ist in 17 Minuten fertig, super.
Mhm. Und wenn man darauf achtet, dass der Geschirrspüler besonders leise ist, dann stört er am Samstagnachmittag nicht mal bei der Bundesliga-Konferenz. Wenn das kein Mehrwert ist.
Gut. Ja, also, dann mach du doch mal den Punkt 2.
Punkt 2. Licht, Arbeitsplatzbeleuchtung ist ein Riesenthema. Wobei, das kann man auch relativ schnell durchhecheln, sag ich mal. Aber naja. So, wir sind der Meinung, dass man das Licht einstellbar wählen sollte. Also sprich, die Lichtfarbe nicht von Rot nach Blau, sondern von Kaltweiß nach Warmweiß. Das ist immer ganz angenehm, wenn man das einstellen kann. Jeder empfindet das Licht ein bisschen anders. Ganz kaltes Licht finde ich persönlich unangenehm. Ich finde es besser, wenn es eh so neutralweiß ist. 3000 bis 4000 Kelvin, sowas in der Richtung. Und dafür muss ich eben entsprechende Lichtsysteme bestellen. Die sind dann etwas teurer, aber dann kann ich das Licht der Küche auch anpassen zum Raumlicht und ich kann es auch anpassen zum Beispiel zum Licht der Dunsttaube. Wäre für mich ein Mehrwert.
Absolut, und vor allem mich als Monk wird das natürlich stören, wenn die Dunsttaube in Weiß leuchtet und die Küche gelb sozusagen.
Das würde dich mit Sicherheit stören. Das stört mich aber auch. Ich finde das
fürchterlich. Ja, absolut.
Zu wenig aber Licht ist unangenehm, also du brauchst schon auch eine gute Ausleuchtung, da haben wir auch eine ganze Folge drüber gemacht, welche Kelvinzahl, ich sag mal Lichttemperatur und welche, was ist die Einheit für Lichtstärke, habe ich jetzt gerade vergessen.
Lumen, ne? Ist die Lumen. Lichtstärke,
genau.
Ja.
Genau.
Ist Lichtstrom, auch ein, sagt man, aber ist ja egal.
Genau, ist auch ein wichtiges Thema. Da gibt es ja verschiedene Anwendungsbereiche und verschiedene Mindestanforderungen auch. Da sollte man drauf achten.
Aber Stira, pass auf, wenn du jetzt sagst Lichtstärke, da sind wir wieder noch, wirklich noch wichtiger als die Verstellung der Lichtfarbe, ist die Dimmbarkeit. Ich mache vielleicht die Party in der Küche, dann lasse ich das nur so ganz leicht als Hintergrund an. Aber wenn ich da jetzt eine Lachsseite parieren will.
Dann brauche ich viel Licht.
Die kleinen Gräten dazu raussuchen. Dann brauche ich viel Licht. Also dimmbar ist für mich das Wichtigste, was es gibt.
Absolut. Und ich sag mal, wenn man das alles sehr smart steuern möchte, gibt es heute auch einen neuen Standard, und zwar in aller Munde Zigbee. Zigbee ist ein Funkstandard, hat sich mittlerweile durchgesetzt. Das ist ein Kommunikationsprotokoll. Vielen ist es auch bekannt von der Firma Philips. Da gibt es diese Hue-Systeme. Und dann kann ich auch per Smartphone die Beleuchtung steuern. Dann kann ich auch sagen, Alexa, mach das Licht an, oder hey Siri, mach das Licht an, oder mach's wieder aus, oder weiß der Teufel.
Und jetzt haben wir ja gerade gelernt, der neue Standard heißt Meta. Auf den sich ja jetzt tatsächlich mal alle geeinigt haben. Das heißt, du brauchst dann auch nicht mehr zwingend diese Hersteller-App. Jetzt ist es ja noch so, dass du einmal, wenn du es jetzt zum Beispiel mit deiner Alexa verbinden willst, oh, jetzt blinkt sie gerade bei mir hier.
Hat deine gesprochen jetzt?
Ja, sie hat aber geblinkt. Dann musst du ja erstmal einmal diese Hersteller-App, also Philips Hue jetzt zum Beispiel, installieren und das dann verbinden. Und das nervt schon. Also dieser Meta-Standard ist schon klasse, wird aber noch etwas dauern, bis er sich jetzt überall durchgesetzt hat.
Ja, gut. So, du hattest ein Thema. Fand ich gut. Sollte in keiner guten Küche fehlen?
Ein Schneidbrett passend für die Spüle.
Ja.
Egal wie, entweder neben der Spüle so eine tollen Schneidbretter wie du sie vertreibst,
zum Beispiel.
Schön so mit so einer Aufkantung, finde ich auch toll, weil das liegt zumindest fest und dann auch bitte ausreichend groß. Mhm. Und jeder entscheidet, wie er das nutzt. Mir ist das Ding einfach zu schade, ich lege da trotzdem noch ein Kunststoffschneidbrett drauf, wenn ich jetzt wirklich mal viel schneiden muss. Mhm. Aber man hat überall einen Platz, wo ich, da kann ich einen heißen Topf draufstellen, das ist dem Brett völlig egal, der kriegt maximal so einen ganz kleinen Fleck mal, wenn es passiert, dafür ist es aber ja auch ein Arbeitsbrett. Aber ich bin nämlich drüber gefallen, wir waren ja in Schweden und die Küche dort ist sehr klein und da wollte ich dann irgendwie, glaube ich, Zwiebeln schneiden oder so, ich denke, ach, das ist ja alles eng hier und so weiter, und dann sah ich unter der Spüle liegen ein passendes Schneidbrett, das aufs Becken genau passte. Mhm. Das heißt also, du hast plötzlich 30, 40 Zentimeter mehr Arbeitsfläche.
Ja.
Daher eben Mehrwert, so für kleine Küchen, ein zur Spüle passendes Schneidbrett. Und da gibt es, schaut euch das an, liebe Küchenliebenden, verschiebbare, klemmbare, die lassen sich halb ins Becken legen, ohne Ende. Finde ich aber sehr gut, vor allem wenn Küchen klein sind.
Genau, gibt es von verschiedenen Spülenherstellern auf jeden Fall. Und wenn es zu einer Spüle XY nun dieses nicht geben sollte, kann man die Bretter auch anfertigen lassen. Das kostet versprochen kein Vermögen und das ist wirklich eine Anschaffung für ein Küchenleben.
Ja, absolut, absolut.
Das sind sehr gewährleistet, dass es immer, genau, und es ist gewährleistet, wenn es dann da drauf liegt, dass es immer von beiden Seiten sauber trocknet.
Ja, auch. Also bei uns ist jetzt ein Kunststoffschneidbrett gewesen, ne? Mhm. Finde ich aber auch in Ordnung. Aber es ist wirklich, es liegt auch einfach fest, ne?
Absolut.
Und also das ist Platz. Das Angenehme, du legst irgendwie so ein anderes Brett dann hier vielleicht auf die Abtropffläche der Spüle, dann wackelt das und es rutscht und ne?
So, sehr Sascha, gut. Unser Lieblingsthema will ich nicht sagen, aber wir haben da immer mal wieder drüber gesprochen und da gibt's verschiedenste Hersteller, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben es jetzt mal den Multifunktionswasserhahn genannt.
Wow.
So, da können sich jetzt die Hersteller, egal wie sie heißen, einfach mal einordnen, wer dabei sein möchte und wie nicht.
Was es liefert diese? Mittlerweile jeder. Also die beiden großen Spülenhersteller haben es ja jetzt beide.
Genau.
Das wissen wir. Dann gibt es den ersten am Markt sozusagen. Und damit haben wir schon mal, ich glaube, den größten Teil abgedeckt. Und das sagen wir jetzt auch einfach mal ganz kurz. Das ist eben Firma Kuka, Firma Blanco, Firma Franke. Das sind so die auf jeden Fall haben. Firma Grohe gibt's auch ein System, weiß ich.
Aber Grohe ist mehr so in dem Bereich unterwegs, Sprudel mehr, ne? Weniger Heißwasser, glaube ich.
Er macht auch Kochen, also auch so ein 4-in-1-Gerät, ja.
Ah, okay. Also, was jetzt generell, was können diese Armaturen? Die können heute heißes Wasser zubereiten. Das heißt, das ist wirklich 100 Grad heißes Wasser. Das muss man sich so vorstellen. Dann ist dann wie so eine große Thermoskanne unten im Spülenunterschrank. Und dann wird das Wasser abgerufen, wenn ihr oben den Hahn aufdreht. Dann gibt es natürlich auch wirklich gekühltes Wasser. Dieses gekühlte Wasser gibt es dann auch gesprudelt. Also richtig schönes Sprudelwasser in verschiedenen Intensitäten gibt es das auch. Dann kann man alles einstellen. Das Wasser ist dann auch gefiltert. Also was weiß ich, kleinste Schwebstoffe sind dann auch nochmal herausgefiltert. Man darf der Meinung sein, dass es dann nochmal besseres Wasser ist als das, was aus dem normalen Wasserhahn kommt.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht dem Lebensmittelrecht, ne?
Genau. Was, ich sag mal, ja, die Wahrheit dieses ganzen Spiels ist natürlich wahrscheinlich, ich habe es nie gegengerechnet, mit dieser Geschichte kann man kein Geld sparen, aber man kauft sich mit so einer Armatur eine ganze Menge Komfort.
Ja, natürlich sparst du kein Geld, um Himmels Willen. Also wir reden da ja von Preisen jenseits der 2.000, 3.000, teilweise bis 4.000 Euro für solche Systeme.
Genau.
Schau doch mal, was eine Kiste Wasser kostet.
Ja, also von bis, also teilweise sehr unverschämt, teilweise 8 Euro für eine Kiste Wasser. Du kannst aber auch eine für 3,99 kaufen, ne? Je nachdem, wo du wohnst. Ne? Aber sei es drum, du sparst dir eben die Schlepperei.
Ja.
Du sparst dir natürlich auch, also das wäre mal die Rechnung, du sparst dir natürlich auch den Weg hin zum Supermarkt. Also das müsste man vielleicht auch nochmal berechnen, aber ist wurscht. Für die Umwelt ist es vielleicht sogar auch gut, wenn man.
Ja, ich will's jetzt mal, du kennst mich ja, ich muss jetzt überlegen, wie ich das sehr neutral und auch nett formuliere. Mhm. Du sparst dir natürlich aber auch, wenn du jetzt Einweg kaufst, den Kontakt mit unangenehmen Zeitgenossen am Pfandautomaten.
Das stimmt. Das stimmt. Also da bin ich auch schon ab und zu.
Ich hasse Pfandautomaten. Ich hasse das. Ich muss ab und zu, habe ich natürlich auch mal so Einweg-Wasserflaschen, wenn ich im Auto unterwegs bin, mehrere Tage, sonst fühle ich es mir hier zu Hause ab. Aber ich hasse Pfandautomaten. Vor allem so im Sommer, dann klebt immer alles. Oder es riecht am besten noch, weil einer eine Bierdose da halb voll reingeworfen hat. Ich finde das so eklig.
So, aber pass auf. Also. Wir können sagen, Zeitersparnis, also Mehrwert ist die Zeitersparnis, du musst da nicht hinjöckeln und das einkaufen. Du hast auch die Kisten einfach nicht rumstehen, du brauchst den Platz auch nicht, das ist auch ein wesentlicher Vorteil. Das Wasser geht nie alle. Also sagen wir mal, das stille Wasser geht nie alle. Wenn die Kohlensäure mal alle ist, gut, dann musst du eventuell die Kartusche austauschen, auffüllen. Aber da hast du auch einen Trick, ne?
Ja, da muss ich jetzt allerdings die Marke tatsächlich nennen, aber ich behaupte mal, es funktioniert, es wäre auch bei den anderen Geräten oder andersrum bei den beiden, Franke oder Blanco, weiß ich jetzt nicht. Asche auf mein Haupt, ich schaffe natürlich auch nicht mehr, mich in alles reinzudenken. Es gibt aber für den Cooker einen Adapter, damit die 6 Kilogramm Gastro-CO2-Flaschen da dran montiert werden können. Die ist dann so 60 Zentimeter hoch. Mhm. Eben wie man diese Gasflaschen kennt, die hat dann ja auch 50 Bar Druck. Mhm. Und ich habe so eine Flasche hier dran an meinem System und die hält so ein halbes, dreiviertel Jahr.
Was kostet so eine Befüllung?
Zwischen 35 und 50 Euro, je nachdem, wo man sie gekauft kriegt. Wir sind hier so ein bisschen ländlich und ich musste sie letztes Mal relativ teuer kaufen. Mhm. Aber da kriege ich natürlich auch dann in Massen Wasser raus.
Ja, klar.
Na? Also deutlich preiswerter als die kleinen Kartuschen.
Ja.
Und auch wieder umweltfreundlicher, weil die kleinen Kartuschen werden ja auch hin und her gefahren und gefüllt.
Ja, klar. So, zum Thema Heißwasser nochmal. Vorteil des heißen Wassers aus dem Wasserhahn ist, du hast keinen Wasserkocher rumstehen. Du hast auch keinen Wasserkocher zu entkalken, der regelmäßig mal sauber gemacht werden muss. Also ich unterstelle mal, wahrscheinlich wesentlich häufiger, als so ein Wasserfiltersystem gereinigt werden muss.
Ja, klar.
Oder gewartet werden muss, ne?
Meinst du, von 2016 ist noch nie gewartet worden? Also gar keine Frage.
Und was auch ganz spannend ist für junge Familien, die so Schnuller und Babyflaschen desinfizieren müssen und Nuckelflaschen und so Firlefanz, das kann ich natürlich mit dem 100 Grad heißen Wasser auch dann eben ruckzuck mal erledigen. Da muss ich nicht lange rumhantieren. Das ist immer da, ne? Das heiße Wasser.
Ja, oder eben dieses, also du findest immer wieder Sachen. Ich habe zum Beispiel so eine Stahlbratpfanne. Die nehme ich unter dieses kochende Wasser, die schwenke ich einmal aus.
Ja.
Dann ist das Fett ja nicht raus, aber dieses Lose, was drin ist, ist raus, diese vielleicht Zwiebelchenrest oder so. Dann wird es einmal mit Küchenkrepp ausgewischt, die Pfanne, wird trocknen gelassen und dann ist sie wieder top sauber.
Ich habe mal einer jungen Familie so einen kochenden Wasserhahn verkauft, ne? Und dann haben die gesagt, ich habe das gar nicht so richtig für voll genommen, für ernst genommen, aber die haben total recht. Jetzt hast du ja keine Kinder, sag ich mal, ne? Aber wenn du nachts aufstehst und der Nachwuchs hat Hunger, und du willst irgendwie eine Pülli machen und du brauchst dann heißes Wasser. Da kannst du natürlich klug sein, dir für die Nacht eine Thermoskanne ans Bett stellen und so weiter. Aber das machen doch die meisten nicht, machen wir uns nichts vor. Dann musst du aber auch nicht nachts in der Küche stehen, warten, bis das Wasser heiß ist. Du nimmst es aus dem kochenden Wasserhahn und bist fertig, kannst wieder zurückgehen. Das ist auch ein echter Mehrwert, finde ich.
Wieso, ich friere mir das kochende Wasser ein, dann habe ich auch was.
Dann hast du
wenn
mal genug,
ich mal was,
ne?
über habe.
Ja. Dann bist du auch fertig.
Ja, deinetwegen benutze ich auch in keinem Hotel mehr den Wasserkocher, aber das lassen wir jetzt, das wollen wir nicht ausweiten.
Oh, die Geschichte, ja.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da werden, also ich habe gehört, dass in Wasserkochern in Hotels teilweise Unterhosen gewaschen werden.
Und seitdem kann ich keinen Kaffee mehr kochen, wenn ich da in einem Hotelzimmer bin. Früher habe ich es mal getan.
Auf gar keinen Fall. Ich gehe davon aus, dass alle Küchenliebenden auch nie wieder einen Wasserkocher im Hotelzimmer benutzen. Fürchterlich.
So, mein Lieber, aber du hast als nächstes Thema, hattest du jetzt aufgeschrieben, Induktionskochfeld. Aber ich darf ja sagen, eigentlich ist das Induktionskochfeld fast Standard. Ich kann den Marktanteil nicht einschätzen, aber wahrscheinlich liegt er bei 90% oder höher.
Ja, dennoch kann man über die Vorteile, über den Mehrwert ja sprechen.
Natürlich.
Genauso wie gesagt, der Airbag, ja, ist da, rettet Leben. Was kann denn so ein Induktionskochfeld? Was macht es besser?
Ja, erstmal habe ich natürlich die Leistung da, wo ich sie brauche. Ansonsten habe ich salopp gesagt ein Faden, ein Metall, das glüht, das die Wärme steigt nach oben, die geht dann erst durch ein Glas durch, die erheizt einen Topfboden auf und irgendwann dann mein Kochgut im Topf. Mhm. Das Induktionsfeld erzeugt ein magnetisches Feld, das den Topfboden direkt durch elektromagnetische Wellen erwärmt. Also ich habe da auch fast, oder sagen wir mal nicht fast, deutlich weniger auf jeden Fall, sehr deutlich weniger Leistungsverlust. Es ist also effizienter, es ist energiesparender.
Schon die Umwelt und den Geldbeutel.
Schon damit natürlich Umwelt und Geldbeutel. Vorteil ist natürlich auch, wenn ich jetzt am Kochen bin und kennt jeder, der auf den klassischen Kochfeldern früher mal gekocht hat, ja, dann hast du da irgendwie was mit Milch oder so drin. Das fängt dann an, ein bisschen aufzuschäumen. Dann musst du sofort den Topf runternehmen. Beim Induktionskochfeld muss ich es nicht, da drehe ich es runter. Und die Leistung ist sofort ja nicht mehr da.
Richtig.
Ja. Ne? Und es wird ja auch logischerweise kann ja auch die Oberfläche des Kochfeldes, das Glas, kann ja maximal so heiß werden, wie dann nur der Topfboden heiß ist.
Die Abstrahlwärme, die er so abgibt an den...
Das ist die Abstrahlwärme. Mhm. Bei allen anderen ist es ja aber die Wärme, die nach oben durchgeht, von dem Heizelement drunter. Genau. Und da reden wir von Temperaturen bis zu 600 Grad.
Also ich finde diese Abstrahlwärme, ab und zu in Ferienwohnungen hast du das mal, dass solche Kochfelder verbaut sind, ich finde das unangenehm.
Die macht Haarausfall.
Dann weiß ich jetzt, wo es passiert ist. Verdammt, ja. So, also, wirklicher Mehrwert ist, es brennt nichts fest auf so einem Induktionskochfeld, weil ja einfach die Hitze gar nicht da ist. Das heißt, ihr spart extrem viel Zeit auch beim Reinigen. Also im Grunde genommen kann man direkt nach dem Kochvorgang mit einem Lappen da drüber gehen und das Kochfeld ist sauber. Das qualmt vielleicht ein bisschen.
Du kannst mitten im Kochen rübergehen. Wenn was überkocht, ziehst du den Topf zur Seite, gehst mit einem feuchten Tuch rüber. Wenn es nun nicht gerade ein Kunststofftuch ist, so ein Schwammtuch, das wischst du einfach weg und kannst sofort weiterkochen.
Ja, und das mach mal bei einem so einem thermischen Kochfeld. Dann brennt der Lappen direkt auf dem Kochfeld fest.
Ja, da brennt auch schon fast ein Baumwolllappen an, genau. Und was man auch sagen darf, natürlich muss man auf Kinder aufpassen. Aber bei einem Induktionskochfeld, selbst wenn da der Topf oder die Pfanne gerade erst runter ist, natürlich verbrennt das Kind sich da drauf die Finger. Aber wenn das Kind die Finger draufhält auf ein thermisch beheiztes Kochfeld, dann bleibt aber gleich das Fell der Hände da drauf kleben.
Ja, bleibt kleben. Also hast du schon mal das einen Ofen gepackt als Kind?
Was habe ich?
Hast du schon mal einen Ofen gefasst als Kind?
Ich bin ja nicht doof.
Oder einen Auspuff oder irgendwo, was hast du gemacht? Nee, sofort die Finger weg.
Ja, aber ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht doof.
Okay, also du bist ja
ich leck ja auch nicht im Winter an Laternen oder so ähnlich.
Oh, Frost. So, also du bist natürlich unfehlbar, aber die Reaktion der Menschen, das sind ja Reflexe, ist einfach Finger weg, zack. So, Blase hin oder her. Scheiß auf eine Blase am Finger. Also dieses Argument, dass man Induktion verkauft als Schutz für die Kinder, lass ich nicht zu, das ist ein Lernprozess. Ja, aber
ja,
wenn richtig. So ein Wasser,
aber du weißt ja, wie Eltern
10
sind.
Liter Wasser, ja, wie, ja, ein Verkäufer kann dieses Thema nutzen, wird ja auch gemacht, ganz klar. Aber viel wichtiger ist, dass die Kinder sich den Topf mit 5 oder 10 Liter kochendem Wasser oder Fett irgendwas nicht über den Leib kippen. Das heißt, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sich so ein Gitter vorne ans Kochfeld zu bauen, dass das eben nicht passieren kann. Das ist ein wirklicher Kinderschutz.
Das stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ja.
Na?
Ich war in der Beziehung immer, also ich war nicht ängstlich, aber vorsichtig. Also insofern, ich habe mir wirklich nie die Finger verbrannt. Den Mund habe ich mir öfter verbrannt. Das ist passiert.
Den Eindruck habe ich auch schon gewonnen. So, präzise Temperaturkontrolle, besseres Garergebnis. Also du kannst, ich sag mal, in Profiküchen wird auch mit Induktion gekocht. Da wird mit Gas gekocht, ja, aber mittlerweile ist Induktion in Profiküchen Standard geworden. Also von daher, warum sollt ihr dann nicht zu Hause auch Induktion nutzen? Du kannst eben die Temperatur viel, viel besser steuern. Es gibt mittlerweile sogar Kochfelder, Funktionen, die gewisse Temperaturen ganz konstant halten können. Das macht richtig Spaß.
Exakt.
Haben wir ausreichend Mehrwerte genannt?
Ja, was so zum Thema Spüle.
Spüle habe ich gedacht, das kann man relativ schnell abwickeln, aber das kannst du vergessen.
Nee, gar nicht so, gar nicht so. Ich kann nur sagen, ich möchte nie wieder meine zweite Spüle missen zum Beispiel. Mhm. Weil meine zweite Spüle hat ein riesengroßes Becken. Mhm. Zur Erklärung, in meiner Küche habe ich eine Natursteinplatte und habe da so ein untergebautes Keramikbecken, auch 50 breit, reicht für alles, was ich in der Küche mache. Mhm. Aber ich bin ja jemand, der seine Sachen so pfleglich behandelt und habe deswegen im Hauswirtschaftsraum, der direkt an die Küche angrenzt, da habe ich ein 60 cm breites Edelstahlbecken, wo liegend meine Backbleche reinpassen.
Liegend sogar, das ist groß.
Ja, ja. Das ist nicht mit Geld zu bezahlen. Da ist ein Spülmittelspender dran.
Mhm, auch komfortabel, dann steht auch keine gleich Flasche. Wieder.
Sehr komfortabel. Einmal draufdrücken, heißes Wasser rein, Backbleche einweichen lassen, nach dem Essen einmal abwaschen, Backbleche sauber. Mhm. Also das große Becken in der Spüle finde ich extrem wichtig. Wir beide sind ja nun gleich alt. Wir kennen noch die Küchenkäufer. Ja, aber ich muss dieses Restebecken haben, damit da der Keimverteiler drin schimmeln kann. Oder ja,
mehr passiert da nicht.
Es ist dieses Restebecken ist so sinnlos wie nur irgendwas.
Ja.
Ich kenne wirklich keinen, ja, meinetwegen, denn gab es mal dafür gute Einsätze Edelstahl. Dann haben Leute gesagt, ja, sie haben diese Einsätze auch zum Nudelabgießen genommen. Ja, aber dann musst du ihn auch weglegen, weil wenn vorher der Spüllappen da drin gelegen hat, möchte ich auch nicht meine Nudeln da drin abgießen oder so. Ne? Ja. Also finde ich nicht so wirklich. So, über das Spülmaterial sollten wir nicht reden, weil da sollte wirklich jeder Folge Spüle anhören. Mhm. Da gehen wir sehr genau drauf ein. Ich kann nur eins sagen, es gibt nicht das perfekte Material. Nee. Jedes Material hat Vorteile, jedes Material hat aber natürlich auch Nachteile und das soll einfach jeder bewerten, wie er mit seiner Nutzung klarkommt. Zum Beispiel die Spüle in meinem Hauswirtschaftsraum, wo ich mit meinen Backblechen hantiere, das ist eine Edelstahlspüle. Mhm. Und die sieht auch dementsprechend aus. Die in der Küche ist eine Keramikspüle.
Wenn man Edelstahl nimmt, muss man mit Kratzern leben können. Punkt.
Ja.
So, und das habe ich eben bei den anderen Materialien so in der Form nicht. Da habe ich eben andere Eigenschaften. Ne?
Ja. Spülmittelspender hatten wir. Finde ich, es ist für mich mittlerweile unverzichtbar. Aber ich glaube, Gerard, es ist auch so, man muss Dinge erst selbst in Nutzung haben. Also ich habe jetzt auch erst bei meiner letzten Küche hier, aus meiner letzte ist, hoffe ich ja nun nicht, also bei meiner jetzigen Küche, ein Spülmittelspender und ich möchte das nicht missen. Ich habe immer vorher gedacht, braucht man das überhaupt?
Und ich finde das auch komfortabel.
Total das klasse.
Schon, das ist schon angenehm. Flächenbündige Spülen zum Beispiel kann ein Vorteil sein, muss jeder für sich eben raustüfteln. Dann kann man eben mal so ein Krümel oder was weiß ich, wenn da ein Tropfen Wasser ist, schnell reinwischen. Kann man als Vorteil sehen. Ich habe Absolut. Es nicht, ich habe es für mich auch immer abgelehnt. Ich wollte es nie haben.
Du, es kommt drauf an. Also ich habe ja hier Naturstein untergebaut Spüle, finde ich klasse. Wenn man allerdings, muss man allerdings eben auch Vor- und Nachteile kennen, dass man da auf der Kante natürlich, da sollte mir nicht unbedingt ein Topf drauf fallen. Hm. Was aber auch ein sehr guter Hinweis ist, es ist fast wie flächenbündig, das sind diese Edelstahlspülen mit dem Flachrand. Also die finde ich extrem klasse, da wischst du alles rein. Hm. Die sind wirklich gut.
Ja. Die Arbeitshöhe finde ich ist wichtig, gerade in Bezug, was die Spüle angeht. Wenn man in der Spüle wirklich viel hantiert, warum auch immer, und wenn man dir da die Backbleche eben erwischt, du brauchst grundsätzlich die passende Arbeitshöhe für dich.
Ja klar.
Und immer. Jeder Mensch ist anders, ne? Die Arbeitshöhe darf bei der Spüle gerne etwas höher sein, tatsächlich als beim Kochfeld. Das sollte aber jeder Küchenprofi kennen und liebe Küchensuchenden, probiert das mal in den Küchen, Häusern aus, ob das das Möbelhaus ist oder der Schreiner, wo auch immer, beim Profi. Da sollten normalerweise verschiedene Arbeitshöhen auch aufgebaut sein in den Musterküchen. Probiert das aus. Denn Rückenschmerzen vom Spülen oder einfach, weil man die falsche Arbeitshöhe hat in der Küche, das ist auch nicht schön. Das kann man sich sparen.
Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsthema oder einem meiner Lieblingsthemen, Dampfgarer. Ich liebe ja Dampfgarer.
Kann ich unterschreiben.
Also du hast ja auch einen Dampfgarer, das weiß ich ja.
Genau.
Ich habe auch schon lange Dampfgarer, klar, wenn man aus der Branche kommt, das musste man mal ausprobieren. Und wir sind da beide genau gleich. Man ist versaut, wenn man das erste Mal Spargel und neue Kartoffeln aus dem Dampfgarer gegessen hat, dann isst man nie wieder Spargel in Restaurants, wo der da, ja gut, da kommt er wahrscheinlich auch aus dem Kombidämpfer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der schwimmt trotzdem dann.
Sagen wir mal, du bist dann in mittelmäßigen Restaurants enttäuscht. Also wenn es nicht die gehobene Küche ist, da bist du dann traurig.
Gut formuliert. Ich bin aber ja jetzt auch im Besitz eines Kombidampfgarers.
Das ist auch ziemlich cool.
Ja, und da muss man auch immer ein bisschen, ich sag mal, auf neue Ideen dann kommen. Also natürlich klasse, so auch für Geflügel. Mhm. Das bleibt natürlich super saftig, einfach mit der Temperatur runter, automatische Feuchtigkeitszugabe und so weiter, total. Mhm. Brot backen. Ich bin ja der große Brotbäcker geworden, das wird natürlich auch klasse. Das ist total super. Dass das Gemüse alles gut aussieht, ein Brokkoli kann ich auch im Wasser kochen. Also so schlimm finde ich gar nicht, das gekochtes Gemüse ist so ein Argument.
Aber es laugt aus. Aber es laugt halt aus. Ne? Du kochst eben mit dem Wasser gewisse Nährstoffe raus und die Farbe ist was anderes. Ne?
Du, ich sag's immer, Reis aus dem Dampfgarer. Mhm. Das ist ja der Knüller. Ich habe so einen tollen Basmati-Reis und da füllt man ja Reis und Wasser in die Schale und
dann wird der im Dampfgarer.
Ja, öfter. Ja, mittlerweile. Und dann ist ja der Reis fertig in der Schale. Mhm. Das ganze Haus duftet ganz toll. Mhm. Und wenn du jetzt so einen Reis im Kochbeutel nimmst, dann kannst du ja lieber nach dem Kochen den Kochbeutel wegschmeißen und das Wasser trinken. Da sind ja wahrscheinlich mehr Nährstoffe drin.
Wahrscheinlich, ja. Yeah? Aber pass auf, nochmal zu dem Gemüse. Ich kann sagen, ein wirklicher Mehrwert ist, wir hatten früher mal eine Mikrowelle und haben die Mikrowelle dann ausgetauscht gegen einen Dampfgarer. Mhm. Und unsere Tochter isst schon immer Gemüse. Karotten, auch Brokkoli und so weiter, weil es eben sehr, sehr gut schmeckt. Und ganz viele Familien, die ich kenne, die haben Stress und Probleme damit, den Kindern das Gemüse reinzuwürgen. Also teilweise haben die es komplett abgelehnt. Das haben wir nie gehabt, weil es einfach gut geschmeckt hat.
Das kann ein Argument sein, natürlich. Ja, das stimmt. Was ich auch sagen muss, seit ich jetzt meinen neuen, diesen Kombidampfgarer habe, mit diversen Funktionen, das habe ich wirklich immer unterschätzt, das ist ein Mehrwert, die Regenerierfunktion.
Absolut.
Es ist ja ein Wahnsinn. Natürlich, ich hasse ja also aufgewärmtes Tellergericht aus der Mikrowelle. Dann schmiere ich mir lieber eine Stulle.
Und nimm mal Nudeln. Nudeln in der Mikrowelle. Eigentlich kannst du ja an der Wand werfen.
Aber die so toll regenerieren, auch größere Portionen. Mhm. Ja, es dauert natürlich deutlich länger. Aber das ist ja wie frisch. Oder eben hier mein selbstgebackenes Brot nach 3 Tagen. Das kommt zum Regenerieren da rein. Hm? Dauert 10-12 Minuten. Und dann hast du lauwarmes Brot mit frischer Kruste.
Mhm. Und der Mehrwert
ist Energie, aber kein Abfall, ne?
Ja, kein Abfall. Weniger Müll, also weniger Lebensmittelmüll. Was haben wir gesagt? Ich glaube, die Zahl waren irgendwie zwischen 70 und 90 Kilogramm Lebensmittelmüll pro Kopf in Deutschland pro Jahr.
Ja. Ja, viel. Das ist eine Menge. Das
kann man,
ist eine
kann
Menge.
Man sich dann sparen. Ich komme nochmal zu den Familien mit den Kindern. Das konnten wir auch dann, nachdem wir die Mikrowelle abgeschafft hatten, mit dem Dampfgarer lösen. Wieder das Thema Desinfektion von Schnuller und Flaschen und so weiter. Es gibt da zum Beispiel von Philips, Achtung, unbezahlte Werbung, gibt so ein Gerät, das kannst du in die Mikrowelle stellen, dann machst du unten eine Pfütze Wasser rein, dann entsteht Wasserdampf und dann wird das desinfiziert. So haben wir das früher gemacht. Und das kannst du dir dann auch alles sparen, kannst du direkt in den Dampfgarer legen. Super Geschichte.
Wo du bei Desinfizieren bist, ich bin ja der Einkocher.
Ja, mache ich auch, super, ja, mache ich auch damit.
Marmeladengläser oder alles mögliche andere desinfizieren. Du bist da auf der sicheren Seite und du musst dir nicht irgendwie in heißem Wasser die Hände verbrühen. Die machst du rein, desinfizieren, trocknen lassen, kalt rausnehmen, wegstellen, abfüllen. Oder eben natürlich das Einkochen.
Eben.
Das macht ja richtig Laune. Leberwurst, wo ich sie im Winter gemacht habe, die Leberwurst wird abgefüllt ins Glas, kommt da rein.
Die war sehr lecker übrigens.
Kontrollierte Bedingungen. Das ist natürlich auch alles, also ich muss auch sagen, dieser Dampfgarer, der macht das Leben auch einfacher und ich traue mich damit auch, ich behaupte, ich kann einigermaßen gut kochen, ich traue mich dadurch aber auch an Dinge ran, an die ich mich sonst nicht dran getraut hätte. Mhm.
Aber
das Thema, ist vielleicht auch ein Mehrwert.
Ja, aber nochmal Thema Einkochen. Von mir aus wieder die junge Familie, die Kinder kommen aus der Schule und es soll dann mal eben so eine schnelle Spaghetti Bolognese geben oder sowas. Wir machen das dann so, wenn wir kochen, ich mache das gerne bei Gulasch und Spackbollo oder Chili con Carne und so eine Klamotten, wirklich in so ein Weckglas und die Weckgläser gibt es in verschiedenen Größen. Mhm. Immer so eine Portion, zack, rein das Ding und dann in den Dampfgarer, dann wird das eingekocht und dann habe ich immer mal schnell eine Portion da. Das ist mega und schmeckt immer sehr gut. Ja, selbst gekocht.
Perfekt. Ja, klar.
Ein wesentlicher Vorteil beim Dampfgarer ist auch, dass man weniger Töpfe auf dem Kochfeld hat. Das heißt, ich habe mehr Platz, oben mit der Pfanne zu hantieren. Ich habe auch weniger Sauerei auf dem Kochfeld. Und ein Mehrwert ist, es kann auch einfach nicht überkochen. Ich habe irgendwann, wenn ich nicht irgendwelche Vollautomatikprogramme habe, habe ich irgendwann auch den Dreh raus, was weiß ich, der Spargel, der braucht in meiner liebsten Bissfestigkeit 11 Minuten oder 13 Minuten, je nachdem.
Ja, genau.
Die Kartoffeln brauchen 18 Minuten oder, da kann man sich dran gewöhnen und dann sind die fertig und dann kann ich auch planen, dann bin ich planungssicher beim Kochen.
Perfekt. Ich nenne jetzt nochmal eine gigantische Energieverschwendung, aber ich finde es einfach bequem. Ich koche mir meine Frühstückseier im Dampfgarer.
Das habe ich noch nicht gemacht.
Probier es aus. 11 Minuten Kühlschrank kaltes M-Ei. Das ist einfach perfekt auf den Punkt. Weil
ist es dann weichwachsig?
Ja, so, so außen ein paar Millimeter gestockt und in der Mitte noch so ein leicht, vielleicht 2 Tropfen flüssiger Kern. Also ich mag es nicht, wenn das Gelbe ganz flüssig ist.
Nee, okay, dann so mache ich 10 Minuten.
So wie du sagst, wachsweich. Ja, du musst ein bisschen, wie wir eben schon sagten, du übst etwas. Ja. Du hast natürlich dann mal, du weißt, es sind größere Eier oder sie kommen nicht aus dem Kühlschrank. Das ist natürlich ein immenser Unterschied, richtig, wenn sie zufällig da draußen standen. Also zwischen 10 und 12 Minuten. Es ist dann natürlich auch egal, wie viele Eier. Hast vielleicht Besuch, willst mal schnell 8 oder 10 Eier kochen, legst du sie einfach aus Rost und machst das im Dampfgarer fertig. Total klasse. Du brauchst den Dampfgarer auch nur einmal kurz mit dem Tuch auswischen danach, die grobe Feuchtigkeit raus, Tür offen stehen lassen, ist ja gleich wieder trocken.
Ja.
Der Knüller, weil ich weiß nicht, wie viele von diesen elektrischen Eierkochern ich am Kabel genommen habe und dann so Schleude durchs Fenster werfen wollte. Diese Mistdinger, und die sind auch irgendwie eklig da, wenn dieses
die
Wasser
verkalken ja irgendwann noch Füße.
Total klasse. Ist natürlich Energieverschwendung, ne? Das ist vollkommen klar.
Ja, was natürlich wirklich die absolute Luxuslösung ist, so ein Dampfgarer mit Festwasseranschluss und dann sogar noch mit Selbstreinigung. Ne? Die funktionieren dann so ähnlich wie so ein Geschirrspüler. Die machen witsch, watsch, überall pfeffert das Wasser da durch die Gegend. Hey. Und so, das ist auch ein Mehrwert. Man spart sich dann wirklich Zeit bei der Reinigung. Aber gut, da reden wir wirklich über sehr hochpreisige Geräte. Ne?
Absolut. Wobei zum Thema Festwasseranschluss, also wie gesagt, bei meiner hier Leberwurst-Aktion, ich glaube, meiner hat Wasser für über 2 Stunden Betrieb im Tank.
Okay.
Und dann piepst er. Er piepst aber so rechtzeitig, dass er den Betrieb nicht unterbricht.
Kannst du nachfüllen.
Es piept auf meinem Handy. Ich nehme den Wassertank raus. Ich fülle nach. Ich bin ja nun Techniker vom Haus aus. Und ich sage immer, weniger dran ist auch weniger, dass mal kaputt gehen kann. Und so ein Schlauch-Festwasseranschluss hat auch das Potenzial, natürlich irgendwie mal undicht zu werden.
Kann mal lecken, meinst du?
Ja, tropfen kann
er. So.
Tropfen kann. Super.
Zurück zu Frau Hansen. Das war nämlich der Punkt, den sie sofort nannte. Wir kamen direkt aufs Gefriergerät zu sprechen.
Mhm.
Und sie hatte gesagt, also sie würde auf gar keinen Fall ein Gefriergerät kaufen ohne No-Frost-Funktion. Sascha,
da sind wir uns einig.
Erklär doch mal, was das ist.
Ja, die klassischen Gefriergeräte hatten ja einfach Kühlschlangen, meistens auch zwischen jeder Schublade oder so zwischen jeder zweiten. Wenn die Küchenliebenden mal ihren Gefrierschrank, der ist schon etwas älteren Baujahrs oder einfacheren Art, mal schauen. Da waren dann so Schlangen und dann lag ab und zu mal so ein Aluminiumboden da drauf oder je nachdem, wie da die Konstruktion war. Die sind natürlich, jedes Mal, wenn ich die Tür öffne, kommt Luftfeuchtigkeit rein, die kondensiert und gefriert. Und dann ist das Ding einfach irgendwann vereist oder teilweise kriegt es die Schubladen ja nicht mehr raus oder rein und alles mögliche. Und ich sag mal, die Technik, wir nennen sie jetzt No Frost, obwohl das ein geschützter Markenname ist, noch, weiß ich nicht, ob es noch ist, zumindest war es früher, ist berichtige mich, 30 Jahre ist die alt, oder?
Oh, das weiß gibt's ich schon. Tatsächlich nicht. Ich kenne das schon
gibt's
eine Weile.
Gibt's aber schon lang. Gibt's aber genau. schon lang. Also solange ich denken kann, gibt's die. Früher waren die extrem teurer. Also da hat man wirklich für so einen Standgefrierschrank statt, ich sage jetzt mal 1000 Mark, 1500 Mark bezahlt.
Ja.
Da war da also wirklich ein immenser Preisunterschied. Aber seit vielen, vielen Jahren ist diese Nofrost fast Stand der Technik. Ja. Heißt, das Gerät hat im oberen Bereich einen Kälteerzeuger und einen Lüfter und dann im Prinzip wie der Heißluftbackofen verteilt der die kalte Luft. Was diese Geräte alle haben, sie haben einen kleinen Platzverlust. Im oberen Bereich brauche ich für die Technik etwas Platz.
Aber nur im ersten Moment haben die einen Platzverlust. Wenn du das aufwiegst gegen das Eis, wenn so eine Maschine jetzt erstmal komplett vereist ist, den Platzverlust ja, allem, kannst du mal
vor allem, wenn sie komplett vereist ist, ist der auch so ineffizient. Die Technik verbraucht natürlich auch etwas Energie, aber sie ist ja berechenbar und verbraucht gleichmäßig Energie. Also total klasse, aber auch diese Nofrost-Geräte haben das Phänomen, dass man sie mal abtauen muss, wenn es Geräte gibt, die extrem viel geöffnet werden. Also so ein 8- oder 10-Personen-Haushalt, wo viel selbst gekocht wird, also der wirklich 10-mal am Tag auch geöffnet wird, vielleicht auch mal länger offen bleibt, weil man was sucht. Das Gerät kann nur eine gewisse Menge Wasser abbauen.
Aber ein
Eisschrank? Das muss man also auch wissen.
Meinst du, dass der so oft geöffnet wird?
Ja, ja, ist mir auch selbst schon passiert.
Okay.
Ja, ja. Ja. Also es kann passieren, dass man ihn doch nach 3 oder 4 Jahren mal abtauen muss. Ja. Das gibt es. Aber wir reden nicht davon, andere Geräte musste man ja teilweise mit einmal im Jahr kam er ja nicht aus.
Ja, ja gut, da muss man immer den Winter passen, dann das ganze Zeug da auf die
Terrasse stellen. Auf die Terrasse stellen mit Wolldecke drunter und drauf und
also die Pfütze.
Also total klasse. Darum, ich sag mal, bei großen Gefriergeräten, ich würde es fast als Standard bezeichnen. Mhm. Bei den Einbaukombinationen, da gibt es noch viele Geräte, wo dir so eine vereinfachte Technik zumindest drin ist, weil man da natürlich diesen Platzverlust nicht will. Wenn ich nur so 2 Gefrierschubladen unterm Kühlteil habe und dann gehen mir noch 10 Liter Volumen verloren dadurch. Da gibt es noch Beiß. Aber ich würde trotzdem drüber nachdenken, wenn man so ein kleines Gefrierteil hat und unbedingt haben möchte, würde ich exakt für das Ding in der Küche, ganz ehrlich, liebe Nutzer, was macht ihr denn, wenn ihr Petersilie braucht? Der wird aufgemacht, die Petersilie wird rausgenommen, es wird reingestreut, dann wird es wieder zugemacht, aber die ganze Zeit über lasst ihr die Tür offen da unten.
Ja, ja, ist so.
Also genau der ist nachher der, der vereist.
Also man kann sagen, diese dicke Eisschicht, die im Kühlschrank oder im Eisschrank entstehen kann, beeinträchtigt die Kühlung, beeinträchtigt auch den Energieverbrauch, auch ein schwieriges Thema und beeinträchtigt dahinter auch den Stauraum. Das kann man sich sparen. Lebensmittel bleiben länger frisch in diesem Gerät, also von daher. Und ich sag mal, eben haben wir gesagt, Energieverbrauch. Wichtig ist bei den neuen Geräten auf den Jahresenergieverbrauch zu achten. Also man kann auch Strom und Geld sparen bei der Anschaffung eines neuen Gerätes natürlich. So und Sascha, und letztens hast du noch gesagt, okay, oft passiert folgender Fehler, dann kaufe ich mir einen neuen Eisschrank oder einen neuen Kühlschrank, ist ja jetzt unerheblich, und dann stelle ich mir die alte Gurke in den Kühlschrank und lass sie da in die Garage und lass sie da weiter nageln, ne? Dann habe ich auch nichts gekonnt. Dann habe ich zwar mehr Kühlfläche, mehr Gefrierfläche, aber ich habe ja keinen Strom gespart, ne?
Ja, das ist aber der Klassiker. Das ist wirklich der Klassiker. Also die Leute kaufen sich eine neue Küche mit modernen, sparsamen Kühlgeräten und wundern sich nachher, dass ihre Stromrechnung am Jahresende genauso hoch ist wie im Vorjahr, weil sie eben in der Garage sich überlegt haben, ach, die sind ja noch gut, die betreiben wir weiter.
Ja, genau. So, jetzt kommt ein Tipp von mir, den habe ich auch schon zigmal angebracht, ja. Ich verbaue gerne, ob das jetzt in Musterküchen ist oder auch in Küchen, die ich so verkaufe im Freundeskreis oder wie auch immer, da verbaue ich immer gerne unter dem Kühlgerät und unter dem Gefriergerät einen Metallschutzboden. Den kennt ihr wahrscheinlich aus dem Spülen-Unterschrank, weil man ja, ich sag mal, davon ausgeht, dass so ein Spülen-Unterschrank mal irgendwie feucht werden kann, weil ein Rohr undicht ist zum Beispiel. Und dieser Boden, der passt natürlich wunderbar auch unter so ein Kühl- und Gefriergerät. So, wofür kann das sinnvoll sein? Wir haben zu Hause ein Kind, mittlerweile ist sie 14 und die ist auch schon mal, als sie noch kleiner war, hektisch an den Eisschrank gegangen, hat sich ein Eis rausgeholt und hat den Eisschrank dann nicht richtig zugemacht. Und dann entsteht, das ist auch ein No-Frost-Gerät, aber so schlau ist es, das schafft es einfach nicht, bleibt vorne ein Spalt auf. Die Raumluft, die feuchte Raumluft kondensiert im Gerät, wird zu Eis. Und in dem Moment entsteht so ein kleiner Eispalast, kannst du sagen.
Und ein Phänomen, Entschuldigung, dass dieser, viele Geräte piepsen ja, wenn die Tür offen ist, aber es gibt bei vielen das Problem, wenn die nur 3 Millimeter offen
so
ist, die Tür, dann piepst sie nämlich.
So ist es. Und das reicht aus, damit das Gerät überlistet ist und dann entsteht eben diese Eisschicht. Und diese Eisschicht, weil das Gerät ja offen steht, taut im selben Moment auch ab. Teilweise. Ja. Und dann hast du unterm Gerät eine Pfütze und dann hast du, wenn du Pech hast, den ganzen Korpus aufgequollen. Das ist ziemlich doof. Und wenn du die Pfütze auf dem Fußboden hast, dann siehst du die, dann kannst du sie wegmachen. Aber wenn der Korpus aufgequollen ist, das ist auch aufwendig auszutauschen. Dann entstehen unangenehme Kosten. Also für alle Profis, wenn ihr euch Kundendiensteinsätze sparen wollt, oder es ist ja kein Kundendienst, das ist ja ein Schaden, den der Endgebraucher verursacht hat schlussendlich.
Aber ärgerlich ist er.
Total ärgerlich, das würde ich mir sparen, ja.
Ja, so Sascha. Ist es.
Ich würde sagen, die erste Runde haben wir hier fröhlich absolviert, oder?
Na, und mal wieder, wir hatten gedacht, es geht etwas schneller, mal wieder die erste Stunde, aber ich irgendwie, dass die Zeit rennt ja.
Du sabbelst immer so viel.
Also, ja, ist klar. Erzähl, bevor ich dich mit meiner Musik ärgere.
Genau, mein kleines Fazit. Ihr seht, es gibt für jedes Teil in der Küche gute Argumente, Mehrwerte. Es ist nicht immer nur der Preis entscheidend, ja. Es geht also wirklich auch um Mehrwerte, die man da erwerben kann. Also ja, nicht am falschen Ende sparen, würde ich mal sagen. Und wir haben die ganzen emotionalen Mehrwerte einer Küche, haben wir ja gar nicht aufgeführt. Also man sieht schon mal, wie umfangreich das ist. Und ich glaube, die zweite Folge, da haben wir immer noch genug Pulver, was wir da verschießen können. Ja, in der nächsten Episode geht's weiter.
Aber sowas.
Lieber Sascha, die Küchenliebe Party Playlist. Heute bist du dran. Die Aufgabe ist, 2 super Party-Titel mit einzubringen. Die müssen ein bisschen tanzbar sein, dass du mal von der Theke wegkommst, dass du nicht immer nur am Bier hängst, da so ungefähr. Ne?
Ja, und ich muss doch auch irgendwie die Vorurteile weiter bespielen, die du gegen mich hast. Und darum fange ich jetzt an als ersten Titel Roland Kaiser, Maite Kelly. Warum hast du nicht Nein gesagt?
Warum hab ich nicht Nein gesagt? Wir haben gesagt, Opus Life ist drauf. Helene Fischer hat sich eingeschlichen und Hitmixe sind verboten. Warum habe ich den Titel nicht mit aufgeführt?
Ich finde den Titel nach wie vor gut. Also der lässt sich sowohl nüchtern als auch angetrunken tanzen. Aber es wird jetzt beim zweiten Titel etwas rockiger. Dann nehmen wir mal Pink. Und Raise Your Glass.
Okay, ist genehmigt. Kein super Veto. Oh, kann man machen. Also haben wir einmal für die Disco-Fox-Fraktion was dabei und und für die modernere.
Einmal für die Hopsa.
Für die Hopsa, genau. Ja. Also diese Party-Playlist, die gibt es bei Spotify Music und bei Amazon Music und die Links, die packen wir in die Shownotes. Dürfen auf keiner Fete fehlen, finde ich. Gut. Liebe Küchenliebenden, schön, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Vielen Dank dafür. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Ich würde mal sagen, wir machen es ganz kurz. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns dann am 11.04. wieder mit Teil 2 Mehrwert. Viele Grüße aus Bayern. Ciao, ciao.
Viele Grüße aus dem Norden von mir. Ciao.
Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn, wenn...